Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den Autor und Menschenrechtsanwalt Philipp Sands, einen Mann, der nicht nur in der Richterrobe in Den Haag sitzt, sondern auch Bestseller schreibt, Rückkehr nach Lemberg zum Beispiel. Klaus Brinkbäumer, Mitglied des Stiftungsrats, der das entschieden hat, begründete die Wahl heute bei uns im Programm so.
Weil Menschenrechte eine so wichtige Rolle spielen, weil seine Texte eine so wichtige Rolle spielen, weil gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, das Recht ja nun wirklich so oft und an so vielen Orten mit Füßen getreten wird, weil Menschen, andere Menschen brauchen, die sich für sie einsetzen. Das sind, man möchte sagen, brandaktuelle Themen.
Soweit Klaus Brinkbäumer. Und wir sprechen hier bei Fazit gleich mit Ronen Steinke über Philipp Sands. Außerdem, Wagners Walküre feierte Premiere heute Abend an der Münchner Staatsoper, inszeniert von Tobias Katzer. Und im Amsterdamer Rijksmuseum werden Fotografien des hierzulande eher unbekannten Ed van der Elsken gezeigt. Das alles in der kommenden Stunde und damit herzlich willkommen zu Fazit. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels gehört zu den größten Auszeichnungen für Autorinnen und Autoren. Verliehen wird er immer bei der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. Viele werden sich erinnern an die Auszeichnung für den Historiker Karl Schlögl im vergangenen Jahr. Heute wurde der diesjährige Preisträger bekannt gegeben, Philipp Sands, britischer Menschenrechtsanwalt und Autor, der in seinen Büchern häufig die eigene Familiengeschichte mit großen Fragen des internationalen Rechts verquickt, zum Beispiel in seinem Buch Rückkehr nach Lemberg. Dorthin reichen die Wurzeln seiner Familie. Er selbst wurde in London geboren. Verbunden bin ich mit dem Journalisten und Juristen Ronen Steinke. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Steinke, Sie beide verbindet ja die Profession irgendwie, aber auch die jüdischen Wurzeln und Sie sind sich auch schon begegnet. Ist es eine gute Entscheidung, die der Börsenverein des deutschen Buchhandels da heute getroffen hat mit Philipp Sands?
Es ist eine hervorragende Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für die Hoffnung, ja, die Hoffnung, die man, ja, wenn man sich ein bisschen für Völkerrecht, für das Prinzip interessiert, dass die Großen mit den Kleinen nicht einfach machen können, was sie wollen. Eine Hoffnung, die man echt verlieren kann in diesen Zeiten. Ja, wir leben in paradoxen Zeiten, wo einerseits der Run auf das Völkerrecht riesig ist. Ja, wir reden so viel wie noch nie über völkerrechtliche Verträge. Völkerrechtliche Tribunale sind in den letzten Jahren neu geschaffen worden. Es gibt in Den Haag das höchste Gericht der Vereinten Nationen, Internationalen Gerichtshof. Der hatte früher ein, zwei, drei Verfahren pro Jahr. Der hat jetzt 20 Verfahren pro Jahr, die er parallel verhandelt, weil der Andrang so groß ist, weil so viele Menschen, Staaten Hoffnung darauf haben, dass an das Völkerrecht zu appellieren und zu erinnern eine gute Wirkung haben kann. Und dann stehen sich da die Anwälte gegenüber, Philipp Sands, einer von ihnen, ja, mit schwarzer Seidenrobe, mit kleiner weißer Perücke, weil da in Den Haag jeder so die Tracht von zu Hause mitbringen kann. Also Philipp Sands dann mit dem Stil des britischen King's Counsel, also des elitärsten inneren Zirkels der britischen Anwaltschaft. Und da werden Argumente ausgetauscht. Oder das Paradoxe ist, selbst wenn da am Ende Urteile dabei rauskommen, die wohlklingend sind, die also an die Menschenrechte mahnen, man spürt davon in Gaza nichts. Man spürt davon in der Ukraine nichts. Es beeindruckt die Mächtigen dieser Zeit erschreckend wenig. Und darüber nicht komplett die Hoffnung zu verlieren, ich glaube, Philipp Sands hilft uns da ein bisschen dabei.
Er hat viele Bücher veröffentlicht zum Völkerrecht. Er hat aber auch selbst in vielen internationalen Gerichten gesessen. Sie haben das ja gerade schon erwähnt oder gestanden vielleicht auch eher. Und er hat eine Professur. Was würden Sie sagen, sind die Fragen, die ihn treiben? Sie haben jetzt gerade so schön von der Hoffnung gesprochen. Lässt sich das auf so eine Grundsatzfrage oder einen Kampf runterbrechen?
Er selber hat das mal in einem schönen Bild, finde ich, zusammengefasst. Das hat er in seinem jüngsten Buch, Die letzte Kolonie, geschrieben. Wie er als Anwalt der Salomonen, also einer kleinen Inselgruppe, die lange kolonisiert war, aufgetreten ist und wie ihm da also eine Richterbank gegenüber saß, so Richtern aus aller Herren Länder, unter anderem ein Richter aus Frankreich, aus der ehemaligen Kolonialmacht. Und wie Philipp Sands da die Argumente vorträgt, wie dann auch betroffene Menschen von den Salomonen kommen und ihre Argumente vortragen und sich also beschweren, dass die Franzosen dort wieder Atomwaffentests machen wollten. Und der Richter aus Frankreich nahm in dem Moment die Kopfhörer vom Kopf und legte sie demonstrativ vor sich auf den Tisch um also die Beschwerde des Menschen von den Salomonen, von den Inseln gar nicht anhören zu müssen. Das ist so eine Verächtlichkeit, so eine demonstrative Machtgeste. Das hat Philistines richtig, richtig wütend gemacht. Ich finde, das zeigt sehr gut, worum es ihm geht. Ja, die Würde von Menschen, egal wie mächtig oder wenig mächtig sie sind, das Recht ist gerade auf der Seite derer, die ja sonst nicht viel Stärke haben im Leben.
Und es ist ja genau die Schilderung einer solchen Szene. Ein Mensch nimmt den Kopfhörer ab, die uns das vielleicht auch irgendwie ein bisschen menschlich und greifbar macht, was ja erstmal, wenn wir hören, Internationaler Gerichtshof in Den Haag auch sehr abstrakt ist. Ne?
Das ist so. Also Philip Sands hat in London eine Professur für Public Understanding of Law, was also, finde ich, ein sehr schöner Begriff ist. In Großbritannien ist es so, dass die Professoren diese Bezeichnungen selber aussuchen dürfen. Und das sagt schon eine Menge aus. Also es geht ihm darum, und das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht, es geht ihm sehr stark darum, wie ja, seine Worte, wie seine Ausführungen im Gegenüber eine Resonanz finden. Das ist jemand, der schaut seinem Gegenüber in die Augen, der lauscht auch, der versucht auch Schwingungen aufzunehmen aus dem Publikum. Der macht nicht Rhetorik um der Rhetorik willen oder um der Eitelkeit willen, sondern ja, weil er Menschen bewegen will damit. Und das gelingt ihm auch mit seinen Büchern hervorragend, die sachlich sind. Das sind keine poetischen Bücher, die irgendwie Surreales verweben würden, sondern das sind ja historische Reportagen im Grunde. Ja, er schildert die Geburtsstunde des Völkerrechts beispielsweise in seinem Buch Rückkehr nach Lemberg. Das ist sehr dokumentarisch, sehr quellengesättigt, aber auf eine Weise dramaturgisch gestrickt, dass es mitreißend wirkt.
Bei diesem Buch Rückkehr nach Lemberg ist der Ausgangspunkt ja die dramatische Flucht des Großvaters und der Mutter aus Wien. Sands ist ja Enkel von Holocaust-Überlebenden. Also im Prinzip kann man sagen, ein Romanstoff, diese Familiengeschichte und dann knallharte historische Recherche, die da miteinander verwebt werden. Was ist denn das für eine literarische Sprache, die er dafür findet?
Ja, also er erzählt es anhand von Menschen, vor allem anhand von zwei Figuren. Der eine heißt Herr Schlauterpacht. Ist also ein sehr berühmter Professor für Völkerrecht gewesen, im frühen 20. Jahrhundert. Und der andere heißt Raphael Lemkin, ist ebenfalls ein Völkerrechtsgelehrter. Und diese beiden Männer haben eigentlich das Völkerrecht, also so Begriffe wie Genozid, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, geprägt. Und die kamen beide aus derselben Ecke von Galizien, also in der heutigen Ukraine, sowie auch ein Teil von der Familie von Philip Sands. Und anhand von diesen beiden sehr unterschiedlichen Männern wird es sehr ja, berührend und sehr, sehr greifbar, worum es im Kern geht, nämlich nicht um irgendwelche großen klingelnden Begriffe, sondern um Würde von Menschen, die getreten werden.
Er hat ja auch die Palestine Authority vor dem Internationalen Gerichtshof vertreten, Philip Sands, etwas, womit wir Deutschen uns ja großteils immer noch schwer tun, sage ich mal, die Rechte der Palästinenser zu vertreten, wenn man selbst jüdischer Herkunft ist, wahrscheinlich weniger aktivistisch motiviert als wirklich getrieben von diesen Werten.
Ja, also ich tue mir da gar nicht so schwer damit, das miteinander zu vereinbaren. Das Völkerrecht ist farbenblind. Also die Menschenrechte gelten unabhängig davon, welche Nationalität, welche Religion, welche Herkunft jemand hat. Und das ist auch, finde ich, etwas, woran es sehr wertvoll ist zu erinnern, gerade in diesen Zeiten. Also mit Blick auf den Nahostkonflikt finde ich es beklagenswert, wie sehr das oft wie so ein, ja, hierzulande wie so ein Fußballspiel verhandelt wird. Man ist entweder für die eine Seite oder für die andere. Ich scheue mich nicht, sozusagen im Geiste von Philip Sands zu sagen, ich stehe 100% auf einer Seite, 100% auf einer Seite, nämlich auf der Seite des humanitären Völkerrechts. Und das ist etwas, wofür Philip Sands sich ganz konsequent seit vielen Jahren stark macht, auf eine Weise beharrlich.
Sie sind ihm ja schon begegnet, Sie haben ihn kennengelernt. Was ist denn das für ein Mensch? Also ich meine, alleine rein quantitativ betrachtet, denkt man ja, wann schläft der Mann? Ja. Wann macht er das alles? Er ist Professor, er schreibt diese Bücher, er ist dieser Menschenrechtsanwalt. Wen haben Sie da kennengelernt?
Also, dass er ein Frühaufsteher ist, das wird keinen überraschen. Das ist genauso, wie Sie gerade sagen. Aber die Disziplin, die wirklich also atemberaubend ist bei ihm, ja, diese unheimliche Arbeitseifer. Die Disziplin schließt es auch ein, dass er sich selber zügelt und diszipliniert, was den Tonfall betrifft. Also er erlaubt sich hier und da Sarkasmus oder ironische Spitzen auch in seinen Büchern. Das macht es also stellenweise sehr amüsant zu lesen. Aber er erlaubt sich nicht, die Stimme zu erheben, zu brüllen, schrill zu werden. Und das ist etwas, was, glaube ich, ihn unterscheidet von anderen, die auch für die Gerechtigkeit kämpfen mit großer Beharrlichkeit und mit großer Energie und dann mit den Jahren ein bisschen heiser werden. Er wird nicht heiser, sondern er bleibt maßvoll im Ton und ich glaube, das ist für seine Sache am Ende, macht es stärker. Und auf diese Weise die Nerven zu behalten, den Ton nicht entgleiten zu lassen, das ist eine Stärke, die ist wirklich beeindruckend.
Ron Steinke über den gerade bekannt gegebenen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Philipp Sands. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Tobias Kratzer, inzwischen Intendant der Staatsoper in Hamburg, hat mit seinem Tannhäuser bei den Bayreuther Festspielen einen großen Wurf gelandet. Er lief dort jahrelang sehr erfolgreich. Seit 2024 realisiert er an der Bayerischen Staatsoper Wagners Ring und dort war heute die Premiere der Walküre, also des Teils, in dem es so richtig um Liebe, Leidenschaft und Herzschmerz geht. Siegmund und Sieglinde als inzestuöses Geschwister und Wotan, der Vater, der durch diese Liebe seine Macht gefestigt sieht.
Walküre ist das Stück eindeutig mit den bekanntesten Wagner-Tunes, wenn man das so sagen kann. Selbst wer von Wagner wenig bis nichts kennt, hat den Walkürenritt im Ohr, kennt vielleicht noch die Winterstürme, die dem Wonnemond wichen. Das sind alles Dinge, die man so als Wunschkonzert, Auskopplungen spielen kann. Gleichzeitig ist es aber dramaturgisch ein Stück, was vielleicht am stärksten unter allen Ringteilen ein Brückenwerk ist, würde ich sagen, sowohl musikstilistisch, aber vor allem auch inhaltlich, weil man die Figuren, ihre Vorgeschichte, auch das, wo sie hinzielen, so richtig, glaube ich, erst einordnen kann, wenn man die anderen Teile kennt. Trotzdem sind die Situationen in sich in der Walküre am griffigsten.
Das sagt Tobias Kratzer dazu. Und für Fazit bei dieser Premiere in München war Franziska Stürz. Guten Abend.
Ja, servus aus München.
Tobias Kratzer, gefeierter Regisseur, einer, der gerne mit Bewegtbild, sprich Video, arbeitet in seinen Inszenierungen. Diesmal auch?
Ja, ganz klar. Also er hat wieder Manuel Braun, Jonas Dahl und Janisch Baby, die Videokünstler, mit eingespannt und bebildert eben auch wirklich diese Vorgeschichte, die er gerade eben erwähnt hat, in so Schwarz-Weiß-Sequenzen im ersten und zweiten Akt. Da sind wir also dann immer in der Vergangenheit von Siegmund und Sieglinde als Kinder. Und das ist so wirklich sehr realistisch, erinnert so ein bisschen an so einen Historienspielfilm und ist auch fast ein bisschen kitschig. Und dann gibt's einfach künstlerisches Video im Waldspaziergang, da nimmt Wotan dann seine Brünnhilde mit im zweiten Akt und da spazieren sie dann durch so einen Wald, der spielt ohnehin eine große Rolle. Also wir haben viele Tannenbäume im ersten Akt auf dem Bild, auf der Bühne. Ja, und im dritten Akt, da wird's richtig großes Kino. Also da haben wir Farbbild und also wirklich irre gedrehte Sequenzen in München, also um die Residenz herum, beginnt beim Siegestor. Am Odeonsplatz gibt es ja diese Feldherrenhalle. Also das, der Kratzer hat in München studiert, der kennt sich aus und wählt bewusst diese Orte. Und da gibt es etwas, das habe ich ja noch nicht erlebt, da gibt es wirklich Szenenapplaus und kollektives Auflachen des gesamten Publikums, weil alle diese Orte kennen und das so unterhaltsam zu dieser irren Musik dann ist. Mhm. Wobei auch ja dieser Film Apocalypse Now mit dem Hubschrauber auch noch zitiert wird. Also dann nimmt er wirklich, zieht er alle Register.
Ja, das bietet ja auch einiges, diese Walküre. Jetzt haben wir gerade gehört, Katzer sieht dieses Stück als Brückenwerk. Was bedeutet das für so einen Abend, dass alles so ein bisschen in der Schwebe bleibt?
Naja, also er muss wirklich verbinden. Also er möchte verbinden. Er möchte natürlich auch mit dem Rheingold verbinden, dem, der schon 2 Jahre her ist, dem ersten oder dem Vorabend dieser Tetralogie und dann auch die Akte untereinander. Also wir haben eben diese Zwillingsgeschichte, da zeigt er dann auch eben richtig diese Zeugung von Siegfried als, ich sag's mal so, Quickie, ja, auf dem Tisch, auf dem Holztisch. Er zeigt sehr drastisch auch so menschliche Regungen und reales Leben und dann den Kontrast, diese Götterwelt, und die zeigt er ja so als wirklich eigenartige, fast comicartige Figuren, die so völlig aus so einem, wie aus einem Monty Python-Film fast erscheinen, mit wirklich diesem Helm, mit Flügeln für Wotan und so komischen Kutten. Also die Figuren sehen komisch aus, haben die Walküren haben auch so seltsame Frisuren, so wie Rittereisen, Prinz Eisenherz. Also die sehen nicht gerade realistisch aus. Da muss er was verbinden, diese beiden Welten auch. Und das versucht er. Ich finde eben den dritten Akt am überzeugendsten, wenn sich dann eben die Walküren auch als, die sammeln ja tote Helden. Und in diesem Film und auch dann auf der Bühne sammeln sie Männer, die eben Verkehrsunfälle hatten, zum Beispiel, also auf dem Fahrrad verunglückt sind oder in der Isar ertrunken sind. Da finde ich die Bezüge und die Brücke ins Heute besser geschlagen.
Eine zentrale Figur ist Wotan und damit kommen wir vielleicht mal auf die Musik. Gesungen erstmals vom 37-jährigen Nicholas Brownlee. Ist das ein überzeugendes Debüt?
Ja, für mich absolut. Also das war ganz, ganz stark. Also dass wirklich ein so junger Mann mit dieser Kraft den gesamten Abend singt und auch gestaltet, das hat mich umgehauen, fand ich einen ganz, ganz starken Wotan. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, weil er wirklich dieses Väterliche auch verkörpert. Mina Lisa Wehrle ist jetzt schon eine gestandene Brünnhilde, also nicht irgendwie besonders jung oder kindlich wirkend und auch stimmlich kräftig, aber die haben sich ganz toll ergänzt und also gerade eben diese Schlussszene, in der Wotan dann Abschied nimmt von seiner geliebtesten Tochter. Er hat ja mehrere uneheliche Kinder und das ist wirklich ergreifend.
Die musikalische Leitung hatte wieder Wladimir Jurowski. Wie klingt diese Walküre?
Ja, ambivalent für mich. Also ich finde, das war großartig vom Staatsorchester. Lupenrein, da waren herrliche Passagen, also gerade in den Streichern. Das war wunderbar musiziert und natürlich auch von Jurowski so dirigiert. Aber der ist so extrem. Also er hat dann so ganz krachige Ausbrüche, sehr punktuell, dann manchmal unheimlich breite Tempi, in denen der Text so zelebriert wird. Der ist sehr gut verständlich dadurch, aber der ist halt auch... Ja, das ist das Problem bei Wagner. Er ist so langatmig. Und insofern bin ich da hin und her gerissen gewesen, von diesem Dirigat.
Insgesamt also, ja, was soll man sagen? Ein Abend mit Gänsehautmomenten oder ist es bei 40 Grad Außentemperatur sowieso unmöglich?
Ich musste warten. Also wie gesagt, im dritten Akt kam es dann dazu und dazu gehört eben auch noch eine Sängerin, die Irene Roberts, die Sieglinde gesungen hat. Das war für mich der größte Gänsehautmoment. In dem ganzen Tohu Wabohu mit diesen Walküren singt sie dann eben diese Passage, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist und dieses hehrste Wunder, das war großartig, diese ganze Passage von ihr auch gesungen und ja, man konnte auch dann Gänsehaut haben, wobei, ja, man musste ein bisschen darauf hinarbeiten.
Waren ja viele Stunden Zeit.
Genau.
Franziska Stürz über Wagners Walküre, inszeniert von Tobias Kratzer an der Bayerischen Staatsoper. Und ich sage vielen Dank.
Sehr gerne.
Georgien gerät durch den Krieg in der Ukraine und in Nahost immer wieder aus dem Blickfeld. Dabei befindet sich das Land in einem beunruhigenden Umbau Richtung Autokratie, so nach russischem Vorbild. Offiziell wurden die Beitrittsverhandlungen mit der EU erstmal ausgesetzt, aber der engagierte Kampf um Freiheit und Demokratie, der hält an. Christine Hamel hat sich unter Schriftstellern und Intellektuellen in der georgischen Hauptstadt umgehört.
Die Gleichschaltung der Gesellschaft verläuft mit System. Kulturinstitutionen wie das Georgische Buchzentrum, das Schriftstellerhaus oder das Filmzentrum wurden durch Führungswechsel unter die Kontrolle der Regierungspartei Georgischer Traum gebracht. Das seit 2 Jahren geltende Agentengesetz durchleuchtet und stigmatisiert Kulturschaffende, die Fördermittel aus dem Ausland annehmen. Damit sollen Künstler auf Linie gezwungen oder ins Aus manövriert werden, wie der Kulturwissenschaftler Sal Andronikaschwili skizziert.
Die ganzen Künstler und Schriftsteller sind in äußerst prekären Zustand und müssen auf irgendwelche externe Quellen zurückgreifen, die aber jetzt auch nicht zugänglich sind wie in diesen Agentengesetzen. Das heißt, die Menschen, die für die Freiheit der Kunst und der Bildung einstehen, ihnen werden die Existenzquellen zu.
Das Regime setzt auf Nationalismus, fördert Patriotismus und hofiert die georgische Orthodoxie. In der Kunst feiert der georgische Traum Folklore. Gesang und feurige Tänze, Bergansichten im Morgenlicht und Stillleben mit Granatapfel. Alles Andersartige wird moralisch abgewertet. Sie erlassen alle möglichen Gesetze, sodass kein Raum mehr bleibt, um zu atmen, klagt die Verlegerin Gwanza Dzubawa. Sie ist Präsidentin der Internationalen Verlegerunion mit Sitz in Genf und sorgt dafür, dass der Kampf für Freiheit in Georgien in Europa präsent bleibt.
Wir akzeptieren diese illegitime Regierung nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir keinerlei Unterstützung von ihr annehmen. Die proeuropäischen Verlegerinnen und Verleger machen weder bei Literaturfestivals, Buchmessen Auftritten, noch bei Literaturpreisen und Übersetzerstipendien mit. Denn wenn wir mit dem Regime kollaborieren, verlieren wir unsere Freiheit.
Der Widerstand gegen den diktatorischen Eifer des Regimes ist ungebrochen. Dass die Zukunft die Seiten gewechselt hat, wollen weite Teile der Zivilgesellschaft nicht hinnehmen. Jeden Samstag ziehen hunderte Protestierende nach wie vor über den Rustaveli-Prospekt in Tbilisi zum Parlament. Sie demonstrieren gegen Agenten und LGBTQ-Gesetze nach russischem Vorbild, mit denen der georgische Traum Kritiker und Gegner mundtot machen will. Auch für Proteste drohen inzwischen absurd hohe Strafen, wie der Dichter Bata Shamugia spöttisch zu berichten weiß.
Ich war 5 Tage im Gefängnis. Eine ganz neue Erfahrung, denn ich war da nie zuvor. Bei einer Demonstration habe ich die Straße überquert. Das ist natürlich schwer kriminell. Sie haben mich deshalb auch in eine Isolationszelle gesteckt. Inzwischen werden Menschen schon verhaftet, wenn sie einfach nur auf dem Bürgersteig stehen. Es gibt hier eine Menge Gelegenheiten, um im Gefängnis zu landen.
Dichter, Schauspieler, Journalisten und Aktivisten wurden zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Mzia Amaglobeli, Sacharow-Preisträgerin und Mitbegründerin der einflussreichen Online-Medien Bat Umlelebi und Net Gazeti, droht in Haft zu erblinden, erhält aber keine adäquate medizinische Betreuung. Es sei der Versuch, Andersdenkende zu brechen, sagt ihre Kollegin Irma Dimitraze.
Es ist ein Spiel der Erschöpfung. Sie versuchen, uns zu ersticken, damit wir aufgeben. In einem Interview hat Betsina Ivanishvili angekündigt, dass er uns auslaugen wird.
Betsina Ivanishvili ist Gründer der Partei Georgischer Traum. Er hat kein Amt inne, figuriert aber als politischer Strippenzieher in Georgien. Ob sein Plan aufgeht, sei noch nicht ausgemacht, sagt der Schriftsteller Achille Kikoze.
Die europäischen Ideen sind hier sehr real. Menschen gehen für sie ins Gefängnis. Wir erleben hier gerade das, was Orpheus durchgemacht hat. Er will Eurydike berühren, aber sie verschwindet. In der Lage sind wir auch. Europa ist sichtbar, aber wir können das nicht berühren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 500 Kulturschaffende haben in einem offenen Brief ein KI-Verbot an Schulen in New York City gefordert. In dem Brief appellierten bildende Künstlerinnen, Schriftsteller, Musikerinnen und Filmemacher an New Yorks Bürgermeister Mamdani, KI-Technologie für 2 Jahre zu verbieten. Sie zitieren Studien, die darauf hindeuten, dass KI-Software wie ChatGPT in den entscheidenden Entwicklungsjahren der Grund- und Oberschule das kritische Denkvermögen und die Kreativität beeinträchtigt. Außerdem verweist der Brief auf Warnungen von Experten, dass durch die KI Schülerdaten für Dritte gesammelt werden und eine frühzeitige Abhängigkeit von solcher Software geformt wird. Zu den Unterzeichnern gehören die bildenden Künstlerinnen Nan Goldin und Laurie Simmons sowie die Schriftstellerin Molly Crabapple. Das Kulturzentrum Kennedy Center in Washington beschäftigt weiter die Justiz. Ein Bundesrichter hatte Ende Mai die Entfernung des Namens von Donald Trump am Kennedy Center angeordnet. Mitte Juni hatten Regierungsmitarbeiter erklärt, dass der Name entfernt worden sei. Seitdem ist die Fassade jedoch von einem Gerüst und einer Abdeckplane verdeckt. Nun hat der gleiche Bundesrichter die Trump-Regierung aufgefordert, den Grund für die Abdeckung zu erklären oder diese zu entfernen. Nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus 2025 hatte er sich selbst zum Vorsitzenden des renommierten Kennedy Centers wählen lassen. Er nannte es um in Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Eine internationale Forschergruppe hat in Höhlenmalereien in Spanien und Portugal erstmals menschliche DNA gefunden. Die Partikel aus Schweiß und Speichel sind mindestens 2000 Jahre alt. Mit ihnen könnte es möglich werden, die Höhlenkünstlerinnen und Künstler genetisch sichtbar zu machen. Zwei Proben stammten von modernen Menschen, die anderen ähnelten westeuropäischen Jägern und Sammlern. Für die Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie eröffnet sich damit neben Knochen und Überresten im Sediment eine neue Quelle für alte DNA. Die Schauspielerin Veronika Ferres ist in die Oscar-Akademie eingeladen worden. Die 61-Jährige war eine von 529 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr ausgewählt wurden. Die Neuzugänge waren entweder selber Oscar-nominiert oder haben sich anderweitig um den Film verdient gemacht. Vorgeschlagen werden sie von den Mitgliedern der Akademie. Wer ihr angehört, darf dann mit abstimmen, wer den Oscar bekommt. Sie kommen aus über einem Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch, Schauspiel und Musik. Neben Ferres wurden auch andere Deutsche in die Oscar-Akademie eingeladen, darunter die Kostümbildnerin des Films »In die Sonne schauen« Sabrina Krämer sowie der Kameramann Markus Förderer.
Der niederländische Fotograf Ed van der Elsken war einer der großen Straßenfotografen des 20. Jahrhunderts, obgleich weit unbekannter als ein Cartier-Bresson oder Robert Capa. Für beide übrigens fertigte er Abzüge. Seinen großen Durchbruch hatte Ed van der Elsken in den 1950er Jahren mit dem Bildband »Liebe in Saint-Germain-de-Prés« im Stil einer fiktiven Liebesgeschichte. In den folgenden Jahrzehnten dokumentierte er quasi auf Schritt und Tritt Jugend und Subkulturen und das raue Leben. Jetzt widmet das Rijksmuseum Ed van der Elsken eine große Retrospektive, auch mit Einblicken in sein Privatarchiv. Mandoline Rutkowski hat sich diese Ausstellung angeschaut und mit der Kuratorin gesprochen. Hallo Mandoline.
Hallo.
Für alle, die den Namen nicht kennen, wer war denn dieser Ed van der Elsken?
Ed van der Elsken war einer der wichtigsten niederländischen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Dabei war sein Start alles andere als glanzvoll. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in Amsterdam auf und hat als junger Mann eine Bildhauerausbildung angefangen, die er dann wegen des Krieges abbrechen musste. Später hat er es dann mit Fotografie probiert, ist dann aber durch die Fotoprüfung gefallen. Als er mit Fotografieren begonnen hat, war der Standard ein ganz anderer als der, den er verfolgt hat. Also schön inszenierte und technisch makellose Fotos waren damals in und er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat mit Schnappschüssen gearbeitet, die Fotos waren oft verwackelt und nicht inszeniert. Und seine Motive, das waren der ganz normale Alltag, also Leute auf der Straße, Obdachlose oder banale Stillleben, zum Beispiel ein umgekippter Mülleimer. Das passte einfach damals nicht zu dem Ideal der Zeit und deshalb wurde er auch lange nicht gewürdigt. Er ist dann frustriert nach Paris gegangen und dort hatte er, wie du gerade schon erwähnt hast, seinen Durchbruch 1956 mit »Love on the Left Bank«.
Dieses Buch Love on the Left Bank, zu Deutsch Liebe in Saint-Germain-de-Prés, das muss ja was ganz Besonderes gewesen sein, wird von vielen ja auch als Fotoroman bezeichnet. Wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, das war also eine fiktive Geschichte aus dokumentarischen, echten Fotos. Also er hat zum Beispiel Freundinnen und Geliebte fotografiert und diese Bilder halt ganz neu zusammengesetzt, daraus eine neue Geschichte erzählt. Und das war ganz neu für diese Zeit, weil das Foto damals als realistisches Medium galt. Und inhaltlich war es skandalös für die Zeit. Also er hat da viele Tabuthemen angesprochen, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Liebe, Polyamorie, Drogen. Und das ist dann zum Sinnbild der orientierungslosen Nachkriegsjugend aufgestiegen.
Da spielt er also mit diesem Medium, mit Fragen von Fiktion und Realität, wobei das ja dem Medium Fotografie immer auch irgendwie innewohnt. Die Ausstellung im Rijksmuseum, die heißt Up Close, also ganz nah dran. Was steckt hinter diesem Titel?
Das kann man doppeldeutig verstehen. Einmal ist damit sein Stil gemeint. Er trat nämlich ganz nah, also up close, an seine Motive ran. Er hat Leute provoziert, mit ihnen geflirtet, ihnen etwas zugerufen, um einen Moment des echten Kontakts herzustellen und festzuhalten. Und dabei ging er auch manchmal zu weit. Er wurde zum Beispiel auch schon mal angespuckt. Und diese Nähe zu seinen Motiven sieht man auch in der Ausstellung, denn viele der Menschen, die auf den Fotos abgebildet sind, schauen direkt in die Kamera. Also man fühlt sich direkt angesprochen. Und dann ist damit natürlich auch noch seine Arbeitsweise gemeint, weil man nämlich ganz nah daran kommt. Die Ausstellung zeigt sein Privatarchiv. Das hat die Witwe 2019 an das Rijksmuseum übergeben. Und dort kriegt man dann ganz detaillierte Einblicke in seine Methoden, in seine Denkprozesse und auch in unveröffentlichtes Material. Ich habe darüber auch mit der Kuratorin Hinde Heest gesprochen.
Wir versuchen, die unterschiedlichen Entwurfsstadien seiner Bücher zu zeigen, die verschiedenen Bearbeitungsstadien in der Dunkelkammer. So bekommt man gewissermaßen einen Blick über seine Schulter.
Also Bilder, die wir noch nie sehen konnten von diesem Fotografen Ed van der Elsken. Was ist denn daran gegenwärtig und relevant? So relevant, dass man ihm diese große Retrospektive widmet?
Er war einer der ersten Fotografen, der sein eigenes Leben zum Motiv gemacht hat. Lange bevor wir das auf Social Media gemacht haben. Und dabei ging er sogar so weit, dass er sein eigenes Sterben in einem Film festgehalten hat. Den hat er dann den nüchternen Titel Bye gegeben, also Tschüss übersetzt. Und darin hat er seinen Sterbeprozess nach einer Krebsdiagnose ganz nah gezeigt. Da hat er zum Beispiel Markierungen für Operationen auf seinem Körper abgelichtet und Röntgenbilder seiner Tumore gezeigt. Es gibt ein Bild, das mir sehr gut gefallen hat. Das ist mit seiner damaligen Partnerin Atta Kando. Die haben gemeinsam in einer Wohnung in Paris gewohnt und waren damals noch kaum bekannt und lebten in ärmlichen Verhältnissen. Und da hat er ein Foto gemacht von sich und ihr im Spiegel. Und was ich interessant finde, ist, dass das Selfie heute ja eigentlich mit der Person beginnt und endet. Also es ist sehr selbstbezogen, aber er hat diese Aufnahmen von sich selber, diese Selbstinszenierung nur als Ausgangspunkt genommen, um auf die Welt zu blicken. Also er fing bei sich an und weitete dann den Blick auf die Gesellschaft. Er hat später dann ja auch Filme gemacht, in denen er sich selbst inszeniert hat oder sein eigenes Leben selbst dokumentiert hat, aber damit auch immer auf die Gesellschaft geblickt hat. Hinde Heest erklärt das so.
Sein erster langer Film handelt von der Geburt seines Sohnes und von dem Amsterdamer Viertel, in dem er damals lebte. Er ist also ebenso sehr ein Porträt seines eigenen Lebens wie der Stadt Amsterdam.
Manoline, kurz zum Schluss noch, für wen lohnt sich denn der Weg jetzt zu dieser großen Ausstellung in Amsterdam? Wer sollte sich das angucken?
All jene, die nicht nur das Endresultat sehen wollen, sondern auch den Prozess dahinter verstehen wollen. Ich finde dieses über die Schulter schauen sehr interessant und spannend. Und natürlich alle, die unveröffentlichtes Material sehen wollen. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, waren die Skizzen für ein autobiografisches Buch, die man das erste Mal in der Ausstellung sehen kann. Da bekommt man einen Einblick in das Innenleben von Ed van der Elsken, wie man es noch nicht gesehen hat.
Mandoline Rutkowski über Ed van der Elsken. Up Close heißt die Ausstellung, die noch bis zum 13. September im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen ist. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Jo Nesbø wurde mit seiner Serie um den Polizisten Harry Hole zum erfolgreichsten norwegischen Krimi-Autor. Sein neues Buch, seit heute auf Deutsch auf dem Markt, heißt Insel der Ratten und ist kein Krimi, sondern ein Gesellschaftsroman. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und er konnte Jo Nesbø auch in Oslo treffen. Und zwar genau in dem Gebäude, das in seinem letzten Harry Hole-Krimi mit einem riesigen Irren in der Zwangsjacke verglichen wird. Es ist das oberste Stockwerk des Munch-Museums.
I hate this building.
Er hasse dieses Gebäude, erzählt Jo Nesbø, als wir das Munch-Museum in Oslo verlassen, weil die Musik dort unser Interview gestört hätte.
Ich wollte, dass wir uns hier im Munch-Museum treffen, weil das der einzige Ort ist, an dem man das Munch-Museum nicht sieht, nämlich vom obersten Stock aus.
Das Gebäude, sagt Nesbø, sehe doch aus wie ein riesiger Stapel aus Leitplanken. Kurz darauf stehen wir auf dem Dach des Opernhauses. Nesbø meidet den Blick auf das verhasste Munch-Museum und deutet stattdessen auf eine Insel im Oslofjord.
I think that is Gessholmen.
Das ist wohl Gessholmen. Ob es da Ratten gibt? Wahrscheinlich.
If there are rats there, probably.
Nesbøs neues Buch Insel der Ratten ist ein hochspannender dystopischer Roman und spielt an der Westküste der USA. Der Unternehmer Colin hat die Insel der Ratten gekauft, um dort seine Familie vorübergehend in Sicherheit zu bringen. Denn in der Stadt, auf dem Festland, herrscht nach einer verheerenden Pandemie Gesetzlosigkeit.
It was just a feeling of doomsday because of the COVID pandemic.
Ich hatte während der Covid-Pandemie das Gefühl, dass der Weltuntergang bevorsteht.
Erinnert sich Nesbø an die Inspiration. Im Roman warten Menschen auf einem Hochhausdach auf einen Hubschrauber, der sie auf ein autarkes Schiff, eine Arche Noah für Superreiche, bringen soll. Unten versuchen andere verzweifelt, ins Hochhaus einzudringen.
Vom Dach eines 90-stöckigen Wolkenkratzers sieht man die ameisenartigen Menschen nicht, die in panischer Flucht durch die Straßen hetzen. Man hört weder die Schreie derjenigen, die niedergeschlagen werden, noch ihr Flehen um Gnade oder das Klicken des sich hebenden Hahns. Nur die Schüsse hört man und das Brüllen eines einzelnen Motorrads.
Nesbø zieht uns in die endzeitliche Welt. Die Polizei hat die Kontrolle verloren, Banden kämpfen um Nahrung und Benzin. Unter den Reichen auf dem Hochhausdach sind Colin und sein ehemaliger Anwalt und Freund Will. Collins Sohn hat als Kopf einer Bande Wills Tochter entführt und ermordet. Hält Anwalt Will weiter am Recht fest oder übt er Rache? Das ist die Leitfrage dieses clever konstruierten Romans.
In this book I wanted to present what's there if you take away rule of law.
In diesem Buch wollte ich aufzeigen, was eine Gesellschaft ohne Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Wenn das Gesetz des Dschungels herrscht, dann werden Fleischerhaken zum Foltern eingesetzt. Dann wird sinnlos getötet. Als junger Mann hat mich Anarchie angezogen, weil ich Regeln nervig fand. Aber heute glaube ich, eine Gesellschaft ohne Regeln ist wie die Hölle.
A society without rules, that is like hell.
Im Roman sagt ein Psychologe, niemand sei nur gut oder böse. Einmal hat Nesbø für eine Buchrecherche in einem Gefängnis mit Bankräubern gesprochen.
I'm not sure if I could have been one of them.
Ich bin nicht sicher, ob ich einer von diesen Bankräubern hätte werden können. Diese jungen Männer sind zum Beispiel nicht ins Fußballteam gewählt worden. Stattdessen haben sie ihr Ventil für Spannung und Herausforderung gefunden, indem sie kriminell geworden sind. Beim Besuch im Gefängnis hatte ich nicht das Gefühl, dass sie Fremde waren. Sie waren wie meine Jugendfreunde.
They weren't strangers. They were my friends when I grew up.
Im neuen Buch gibt Colin, der Vater des Mörders von Wills Tochter, Will und dessen Familie Tickets für das rettende Schiff. Es folgt der Showdown auf dem Hochhausdach.
Noch 9 Minuten bis zum Eintreffen des Helikopters, ruft der Lieutenant.
Aber sollte man in einer solch unwirtlichen Welt überhaupt auf eine Arche Noah flüchten oder sich nicht besser gleich vom Hochhaus stürzen? Frage ich Nesbø auf dem 20 Meter hohen Dach der Osloer Oper und deute auf das von ihm so gehasste 60 Meter hohe Munch-Museum.
Diese Frage gehört zu den Fragen, die ich im Roman aufkommen lasse, ohne selbst eine Antwort darauf zu haben. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, vom Munch-Museum zu springen. Ich habe nämlich Höhenangst. Ich habe wahrscheinlich mehr Angst vorm Fallen als vorm Sterben. Es war schon eine sehr persönliche Herausforderung für mich, mit dem Felsklettern zu beginnen. Das ist wohl der Bankräuber in mir, der klettert, um keine Bank auszurauben.
That's the bank robber in me, I guess, doing rock climbing in order not to rob banks.
Insel der Ratten heißt das neue Buch von Nesbø, den Tobias Wenzel in Oslo getroffen hat. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen Freitag hat Arno Orzesek gelesen.
Das Wetter ist nicht das Klima, schon klar. Doch die Temperaturen da draußen veranlassen uns, aus dem Interview der Süddeutschen Zeitung mit dem ZDF-Meteorologen Özdin Terlin zu zitieren, obwohl das ein Risiko für unsere Kulturpresseschau birgt. Denn Terlin konstatiert, der Begriff Klima ist verbrannt. Sobald man vom Klima spricht, drehen sich die Leute weg. Da Sie sich beim Stichwort Klima offenbar nicht weggedreht haben, hier eine weitere sprach- und bewusstseinskritische Anmerkung Terlins. Der Begriff Klimawandel ist extrem schwach, da wandelt sich nichts. Ich benutze strikt globale Erhitzung, denn es geht um einen brachialen, epochalen Umbruch in der Menschheitsgeschichte. Wenn das den Menschen wirklich im Detail bewusst wäre, würden sie sich anders verhalten, da bin ich mir sicher. Ein stabiles Klima ist die Grundlage unserer Existenz, aber wir fahren unsere Lebensgrundlage gegen die Wand. Nicht frei von Verzweiflung, Özdin Terlin in der SZ. Mit noch ganz anderen Temperaturen als die Europäer haben die Menschen in der Sahara zu kämpfen. Unter dem melancholischen Titel »Es gibt kein Licht mehr in der Wüste« unterhält sich die Frankfurter Rundschau mit Usman Agmossa, dem Frontmann der Tuareg-Band Tamikrest aus Mali. Daniel Bax kommt darauf zu sprechen, dass der Nordwesten Malis samt Agmossas Heimatstadt Kidal kürzlich von Tuareg-Rebellen und Dschihadisten gemeinsam überrannt wurde und möchte von Agmossa wissen, warum haben sich die Tuareg-Rebellen mit Dschihadisten verbündet? Sie kennen die paramilitärische russische Gruppe Wagner, entgegnet Agmossa. Das sind ehemalige Häftlinge, oft Mörder, die für ihre Taten im Gefängnis saßen. Dann schickt man sie in die Wüste, wo sie Terror verbreiten. Da bist du froh, wenn du jemanden findest, der dir sagt, auch wenn wir keine gemeinsame Ideologie haben, haben wir einen gemeinsamen Feind. Aber die Tuareg-Gruppen und Gruppen wie Al-Qaida trennen ideologisch gesehen Welten. Den Rebellen geht es eigentlich nur darum, in einer gewissen Freiheit und in Würde auf ihrem Gebiet zu leben, das ohnehin schon schwer zu bewohnen ist. Man muss mit der Dürre fertig werden, mit dem Wassermangel, dem Mangel an Entwicklung. Die Sonne brennt bei 60 Grad. Das ist kein angenehmes Leben. Usman Agmossa, Frontmann der Tuareg-Band Tamikrest aus Mali. Warum folgen wir Tyrannen? Und warum sind es zuvorderst die Unterdrückten, die ihrem Unterdrücker die Macht verleihen, sie zu unterdrücken? Fragt unterdessen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Antwort gibt der Schriftsteller Michael Kühlmeier, der sich dabei von Fjodor Dostojewskis Legende der Großinquisitor helfen lässt, worin ein Kardinal den Heiland, der nach 1500 Jahren zur Erde zurückgekehrt ist, darüber belehrt, dass die meisten Menschen Freiheit nicht ertragen können. Sie wollen sie nicht, sie hassen sie, sie macht ihnen ein schlechtes Gewissen, setzt Kühlmeier den Gedanken des Kardinals fort. Sie dürfen nicht sein, wie sie sind, sie müssen sein, wie sie sein sollen. Sind sie aber nicht. Sie sind unbelehrbar, sie haben keine Manieren, keinen guten Geschmack, sie schimpfen gern, fluchen gern, sind ungerecht, rauchen, trinken, haben Übergewicht und Bluthochdruck, aber keine Ideale. Sie gehen auch am Sonntag in Trainingshosen durch die Stadt, sie essen Junkfood und wenn der Präsident die siegreiche Baseballmannschaft zum Essen einlädt und den Männern McDonald's Cheeseburger serviert, dann sagen sie, schaut her, er ist einer von uns. Auch wenn er ihnen, um seinen Saus und seinen Braus zu finanzieren, die Krankenversicherung streicht. So Michael Kühlmeier in seiner Dankesrede zur Verleihung des Max-Frisch-Preises der Stadt Zürich, gekürzt abgedruckt in der FAZ. Sämtliche Feuilletons sind sich einig, dass der Menschenrechtsanwalt und Buchautor Philipp Sens den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, ist eine gute Wahl. Die Welt braucht Juristen wie ihn, titelt die Tageszeitung Die Welt. Im Berliner Tagesspiegel heißt es, Sens stehe im Zentrum der Gewalt und der Gerechtigkeit. Näheres dann, wenn Philipp Sens im Oktober der Friedenspreis in Frankfurt verliehen wird. Falls Sie traurig sind, weil die Kulturpresseschau jetzt zu Ende ist, hätten wir dafür Verständnis, möchten Sie aber mit einer Überschrift der FAZ ermahnen, hier wird nicht geweint.